hörst den Stressmanagement-Guru-Podcast mit Silvia Gunzilius. Schön, dass du mit dabei bist. Du bist hier genau richtig, wenn du weg von Wut, Ärger und Stress und hin zu Gelassenheit und mehr Energie möchtest.
Ja, ich freue mich unheimlich, dass ich heute wieder einen Gast bei mir habe. Und zwar ist das die Katrin Malott, Physikerin, die Anfang des Jahres vom Südpol zurückkam. Und natürlich sind wir brennend gespannt, was sie zu erzählen hat. Hallo Katrin.
Hallo Silvia. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ich komme frisch vom Südpol sozusagen. Und das war schon eine unglaublich aufregende Zeit für mich. Es war etwas, auf das ich auch länger hingearbeitet habe, weil ich mich mehrfach bewerben musste, bevor ich dann ausgewählt worden bin. Aber es hat mich doch sehr gefreut, dass es dann geklappt hat. Und ich erzähle heute ein bisschen was über den Südpol, wie ich da hingekommen bin und was ich in der Zeit alles so gelernt habe.
Super, da freuen wir uns. Aber natürlich interessiert mich als allererstes, wie kommt man eigentlich dazu, dass man überhaupt an den Südpol möchte?
Also ich...
Was du vorher so beruflich gemacht hast oder wie du da überhaupt dazu gekommen bist?
Also bei mir hat sich das mehr zufällig ergeben. Ich war mit ganz vielen Leuten dort unten, die tatsächlich schon lebenslang den Traum hatten, einmal in die Antarktis zu kommen. Und bei mir war es so, ich habe Physik studiert, wie man das als Physikerin so tut, und habe dann meinen Doktor gemacht. Und im Rahmen meines Doktors habe ich dann mit anderen Forschern zu tun gehabt. Und unter anderem einer von denen erzählte mir, dass er ja mal ein Jahr am Südpol gelebt hat. Und das wäre eine total tolle Erlebnis gewesen. Und es wäre das Schönste der Welt. Und es wäre so unglaublich bereichernd gewesen. Und damals war dann meine Neugier schon da. Und ich dachte, das klingt total toll. Und das klingt so nach dem ultimativen Abenteuer. Und habe mir das ein bisschen warm gehalten über die nächsten Jahre meiner Doktorarbeit und immer mal wieder dran gedacht. Und dann fiel es wirklich so, dass ich 3 Tage, nachdem ich meine Doktorarbeit abgegeben hatte, war die Bewerbungsfrist für diese Stelle am Südpol. Und ich dachte, jetzt machst du es, jetzt haust du es rein. Ich hatte noch einen anderen Freund, der sich zwischenzeitlich beworben hatte, der auch total glücklich war. Und dann bin ich abgelehnt worden. Ui. War ein bisschen traurig und habe mich dann einfach im Jahr drauf nochmal beworben, weil ich dachte, nur weil sie mich beim ersten Mal nicht genommen haben, ich hatte damals schon das Interview gehabt. Aber es hieß dann, naja, es war zwar ein schönes Interview, aber die anderen waren schöner. Und dann habe ich mich im nächsten Jahr wieder beworben. Und damals war es tatsächlich auch so, dass mir gesagt worden ist, die Tatsache, dass ich eben diese Ausdauer bewiesen habe und das kontinuierliche Interesse, hätten sie durchaus positiv bemerkt. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund gewesen, warum ich ausgewählt worden bin. Also dranbleiben lohnt sich in dem Sinne.
Siehste mal. Richtig. Ja, okay. Und dann hast du es also wahrgemacht?
Dann habe ich es wahrgemacht. Und das es waren ganz viele Sachen dabei, die für mich total faszinierend waren. Weil der Job am Südpol ist natürlich toll, aber es kam mit diesem Job am Südpol auch 3 Monate Training in den USA. Und ich war eigentlich noch nie richtig in den USA und konnte dann mal 3 Monate in den USA leben. Ich wusste schon aus früheren Erzählungen, dass halt eben ein Teil dieser Ausbildung ein Feuerwehrtraining wird. Das heißt, ich durfte dann durch brennende Häuser klettern mit Atemschutz und allem und da Menschen bergen. Und und dann durfte ich auch noch zum Südpol fliegen. Also ich hatte auch nur das Training gemacht. Das hat mich schon fast genauso gereizt wie der Südpol. Aber es hat ja dann geklappt.
Okay, also Abenteuer von Anfang an.
Ja, doch. Ich bin schon jemand, der Abenteuer liebt. Wobei ich ja auch jemand bin, der sichere Abenteuer liebt. Also... Mein Leben muss ich dabei nicht riskieren.
Ja, okay. Also Abenteuer in Maßen. Ja, aber Katrin, wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, dass ich eigentlich, glaube ich, auf dem Globus mich ganz gut auskenne normalerweise. Mhm. Also, aber durch meine Tätigkeit früher im Export natürlich viele Destinations auch schon mal irgendwo suchen musste, wo die dann lagen. Aber Südpol, man weiß, wo der liegt, aber wie kommt man denn da überhaupt hin? Also, wie muss man sich das jetzt vorstellen von hier, von Deutschland aus? Wie kommt man an den Südpol?
Ja, beschwerlich kommt man an den Südpol. Also der Südpol ist eine amerikanische Station, das heißt, alles läuft über die Amerikaner. Und der einzige Weg wirklich, also fast der einzige Weg, an diese Station zu kommen, ist eben mit den Amerikanern über die amerikanische Station am Ufer. Und diese amerikanische Station am Ufer, die heißt McMurdo, die wird nur von Neuseeland aus angeflogen. Das heißt, ich bin von Deutschland aus in die USA geflogen, von den USA nach Neuseeland geflogen, von Neuseeland an die antarktische Küste und von der antarktischen Küste dann an den Südpol. Und insbesondere diese letzten zwei Flüge von Neuseeland nach McMurdo und von McMurdo nach Südpol sind extrem unzuverlässig, weil das Wetter ganz schnell umschlagen kann und die Leute wirklich nur bei sehr guten Wetterbedingungen fliegen. Und das auch gar nicht so ungewöhnlich ist, dass man mal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage festsitzt. Und das ist auf dem Hinweg, war das total toll. Wir sind in McMurdo stecken geblieben. Und dann hatte ich die Zeit, mir die Küste anzugucken. Und dann gibt es da Berge. Das einzige aktive Vulkan ist da in der Nähe. Man kann Robben sehen. Das war toll. Und auf dem Rückflug, nachdem ich ein Jahr auf dem ewigen Eis festgesessen hatte, habe ich 6 Tage dort festgesessen und das waren mit die 6 schlimmsten Tage meines Lebens, weil ich nicht mehr konnte, nicht mehr wollte, mich das alles nicht interessiert hat. Ich wollte nur runter von diesem Kontinent.
Okay, das war also bei deiner Rückreise dann?
Das war dann bei meiner Rückreise, ja.
Okay.
Es heißt schon auch, also du warst nicht wirklich am Südpol, wenn du nicht irgendwo 10 Tage festgesessen hast, weil es okay. ist doch so häufig so, weil die Wetterlage einfach so unzuverlässig ist, dass das eigentlich fast jedem früher oder später passiert. Und durchaus auch schlimmer als 10 Tage. Also wir haben 10 Tage festgesessen. Vor 2 Jahren, die Jungs haben fast 3 Wochen festgesessen. Das ist, glaube ich, schwer. Ganz, okay, ganz schwer.
Also, du brauchst eine Menge Geduld, wenn du dahin möchtest, ja?
Mhm. Oh ja, also eine gute Woche sollte man schon rechnen, wenn man dahin möchte.
Okay, also Reisedauer ungewiss. Okay. Mhm. Ja, jetzt zur Rückreise kommen wir nachher noch, warum das so schlimm war für dich. Aber was mich natürlich jetzt interessiert, ist, wie muss man sich das dann vorstellen? Genau, wie sieht das dann aus? Ist es so ein kleines Dorf?
Es ist eigentlich wirklich eine Station. Es ist ein großes Gebäude, in dem wir leben und für die Wissenschaftler eigentlich auch primär der Ort, an dem wir arbeiten. Und es gibt dann 5, 6, 7 Außengebäude, in denen halt tatsächlich die Hardware von den Experimenten steht, beziehungsweise zum Teil auch Versorgungssachen, also Wassererzeugung und so Sachen sind. Aber das alltägliche Leben und mein Leben hat sich eigentlich primär auf dieser Station abgespielt und da war es für uns schon unglaublich gut, dass diese Station relativ groß ist. Also wir sind im Winter noch 40 Leute. Das heißt, man hat schon fast so ein Dorfgefühl, weil es sind genügend Leute da, dass du nicht dich mit jedem gut verstehen musst. Das war mir sehr wichtig. Mhm. Und dass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Wenn du jemanden nicht sehen willst, ist das absolut machbar gewesen. Und ja, nur die Aussicht war schon jeden Tag dieselbe.
Okay. Wie weit ist man denn dann ungefähr weg von der Zivilisation, sage ich mal?
Ja, also ein schöner Spruch, den wir immer wieder gerne anbringen, ist, also die nächsten lebenden Menschen vom Südpol aus sind in der Regel die Leute auf der ISS, auf der Internationalen Raumstation, weil die sind nur 400-500 Kilometer, also im günstigsten Fall sind die nur 400-500 Kilometer von uns entfernt, halt senkrecht nach oben. Mhm. Die nächsten Stationen sind Vostok, das ist eine russische Station, und McMurdo, und die sind beide ungefähr 1200-1300 Kilometer entfernt. Okay. Also da geht man auch keinen Zucker aus, nein.
Für was warst du denn dann zuständig dort?
Also ich war zuständig für ein Experiment, das sich Ice Cube nennt. Und der Vorteil von Ice Cube ist tatsächlich, dass eigentlich das komplette experimentelle Aufbau 2,5 Kilometer unterm Eis liegt. Also es ist wirklich komplett im Eis versenkt. Und wir waren dann de facto nur noch zuständig für die Computer. Das heißt, wir hatten eigentlich mehr so eine Funktion von einem Systemadministrator, Datencenter, Manager, sowas. Also man musste über Computer sehr, sehr gut Bescheid wissen. Über Physik eigentlich an und für sich nicht so sehr, weil unsere Aufgabe wirklich da drin bestand, diese Rechner am Laufen zu halten.
Okay, und wie muss man sich dann so einen Arbeitstag am Südpol vorstellen?
Relativ langweilig, wenn ich ehrlich bin. Also die Aufgabe, und das wissen die Leute aber auch, die uns einstellen, das Experiment ist voll automatisiert. Wenn alles läuft, läuft's, und dann haben wir sehr, sehr wenig zu tun. Der Grund, aus dem wir eingestellt sind, ist halt für die Augenblicke, wenn das Experiment abstürzt. Das ist fast 100 Millionen Euro teuer gewesen, dieses Experiment, und soll 24 Stunden am Tag laufen. Und mit jeder Minute, die es nicht läuft, verlieren die halt unglaublich viele wertvolle Daten. Das heißt, es ist wirklich Schnelligkeit gefragt. Und das sind dann halt auch schon sehr intensive Momente, wenn dann etwas abgestürzt ist. Du rennst, um da irgendwie Kontrolle drüber zu kriegen und nicht sofort verstehst, was das Problem ist. Und da hatten wir zum Glück sehr, sehr selten. Wir hatten nur so 2-3 Situationen, wo wir vor dem Problem standen und nicht sofort gesehen haben, was kaputt ist. Aber in dem Augenblick musste schon Nerven aus Stahl haben, weil dann geht halt alles vor die Hunde und du kannst es nicht, du kannst es noch nicht mal mehr teilweise reparieren und musst dann hoffen, dass du dich an einen Experten wenden kannst, weil das andere Problem am Südpol halt ist, wir haben nicht durchgehend Internetzugang, wir haben nicht durchgehend Kommunikationsmöglichkeiten zur Außenwelt. Sprich, wenn ich das Problem nicht lösen kann, steht die Chance ganz gut, dass ich auch niemanden fragen kann. Und da ist man dann schon sehr auf sich gestellt in dem Sinne.
Okay, das heißt, es gibt auch am Südpol Stress.
Ja, also es ist eine ganz andere Art von Stress, als man die zu Hause haben würde, weil es wird einem unglaublich viel einfach abgenommen. Dadurch, dass diese Station halt eben komplett betrieben wird. Wir haben einen Koch gehabt. Wir hatten sogar 3 Köche, eine für jede Mahlzeit. Das heißt, ums Essen haben wir uns zum Beispiel nie kümmern müssen. Dieser ganze Freizeitstress, den man sonst so hat, hat man dann halt auch nicht so sehr. Man muss sich nie wirklich zwischen Sachen entscheiden, weil es sind ja immer dieselben 40 Leute und man kann das, was man heute machen wollte, auch auf morgen verschieben, weil es gibt ja auch keine festen Veranstaltungen in dem Sinne. Und das in dem Sinne ist es schon eine sehr entspannte Zeit. Auf der anderen Seite, wenn man mal, ich weiß nicht, wer alles schon mal monatelang mit denselben 40 Leuten eingesperrt war, man wird schon irgendwie immer gereizter, man wird immer nachtragender auch irgendwo und Kleinigkeiten werden immer, immer schlimmer.
Ah ja, also doch typischer Alltagsstress. Hast du denn da auch eine Rückzugsmöglichkeit in dem Sinne oder?
Ja, doch. Also das ist eine der ganz großen Luxusgüter, die es am Südpol gibt. Wir haben jeder unser eigenes Zimmer. Das heißt, es sind tatsächlich Einzelzimmer. Das ist an den anderen, zumindest an den amerikanischen Stationen, nicht überall so. Dann sind das häufig Zimmer, die mit zu 4 oder zu 8 geteilt werden. Und wenn dann irgendwas schlecht läuft, du mit den Leuten nicht kannst, dann musst du das irgendwie mit dir selber ausmachen, vor allen anderen. Und das fand ich schon sehr, sehr hart. Und ich hatte halt das Glück, ich bin Astrophysikerin, ich habe vorher an einem Teleskop gearbeitet, ich wusste, wie das ist, Nachtschicht mit wenig Leuten zu machen und wusste halt auch, worauf ich achten muss. Und eine der Sachen, die ich ganz am Anfang direkt klargestellt habe, ist, gibt es Einzelzimmer? Die Antwort war ja. Und wie viele Leute sind auf dieser Station? Weil es ist viel, viel einfacher, mit 40 Leuten klarzukommen, als mit 4 Leuten klarzukommen. Mhm. Weil die Chance, dass es bei 40 einen gibt, mit dem du gut klarkommst und dass du den anderen 39 aus dem Weg gehen kannst, ist viel höher, als wenn du zu 4 bist und dann jeden Tag zusammen kochen musst und zusammen dich koordinieren musst und denen einfach gar nicht aus dem Weg gehen kannst.
Mhm, das verstehe ich. Ist das eigentlich dann immer auf eine festgelegte Dauer vorgesehen?
Ja, also der Südpolbetrieb ist schon sehr einzigartig in dem Sinne, dass also es gibt 2 Jahreszeiten sozusagen am Südpol, das ist der Sommer und der Winter. Und diese Jahreszeiten sind nicht irgendwie an irgendwelchen Wetterphänomenen festgemacht, sondern sie sind an den Flugzeugen festgemacht. Sommer ist, wenn ein Flugzeug am Südpol landen kann. Das hängt indirekt schon mit dem Wetter zusammen. Bei minus 42 Grad ist Schluss, dann landen bei uns die großen Flugzeuge nicht mehr. Und das heißt, so von Mitte November bis Mitte Februar können tatsächlich Flugzeuge am Südpol landen. Und von Mitte Februar bis Mitte November bist du komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Du hast keine Möglichkeit, diesen Ort zu verlassen.
Okay.
Geht einfach nicht. Ist raus. Und die Leute, die halt eben eingestellt werden, die werden immer für den Winter eingestellt. Und bei uns ist dann auch tatsächlich einfach so, dass es heißt, du trainierst deinen Nachfolger. Das heißt, du kommst Ende November, kommst du da ran. Also Mitte November macht die Station auf, dann kommt dein Nachfolger, den trainierst du für eine Woche. Der war ja vorher schon 3 Monate in den USA. Und dann darfst du gehen. Und die nehmen dann sowohl den Sommer als auch den Winter mit. Also es sind einfach durch diesen Winter, der ja wirklich 9 Monate lang ist, sind die Vertragslängen schon sehr klar definiert. Da gibt es wenig Spielraum, weil du, selbst wenn sie dich feuern würden, könntest du nicht gehen.
Du kämst nicht weg.
Nee.
Ja, was ist da so Durchschnittstemperatur oder jetzt? Sag mal.
Ja, also wir hatten einen sehr, sehr warmen Sommer tatsächlich. Wir haben tatsächlich die minus 12 Grad geknackt. Im Winter wird es wirklich kalt. Also man sagt so im Durchschnitt minus 20 Grad im Sommer und dann minus 60, minus 70 Grad im Winter. Der kälteste Wahnsinn. Monat ist der August. Das ist so kurz bevor die Sonne wieder aufgeht. Und so eine von diesen magischen Zahlen sind die minus 100 Grad Fahrenheit, das sind minus 72 Grad Celsius. Die werden eigentlich jeden Winter oder fast jeden Winter geknackt.
Puh, für mich wäre das nix.
Nee.
Bist du ein Wintertyp so, Katrin, dass dir das nichts aus... Ich meine, man ist natürlich meistens drin, aber trotzdem wird es sich ja nicht vermeiden lassen, dass du...
Ja, es ist schon ein sehr einzigartiges Erlebnis. Ich glaube, es hat wenig mit Wintertyp zu tun, weil du einfach dich so umstellen musst. Also zumindest für uns Europäer. Ich habe mit den Amerikanern, also es ist ja eine amerikanische Station, deswegen hatten wir viele Amerikaner. Und wenn die oben im Norden aus Minnesota kommen, die sind das gewohnt, dass es mal minus 30, minus 40 Grad wird. Das passiert hier eigentlich so nicht. Und ich konnte mir das auch vorher gar nicht so richtig vorstellen. Tatsache ist aber, dass die Ausstattung, die gestellt wird, unglaublich gut ist. Mhm. Und es tatsächlich also so war, dass ich selbst bei minus 75 Grad in meiner wattierten Hose von meinem Anorak raus bin und drunter kurze Hose und ein T-Shirt anhatte, weil mir sonst zu warm geworden wäre. Also Hut ab. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber es geht tatsächlich, einen da noch warm zu halten. Der Grund, warum das mit Winter wenig zu tun hat, ist halt, dass es wirklich so kalt ist, dass du keine Haut mehr draußen lassen kannst. Du musst wirklich alles abdecken. Und es ist komplett so jetzt wie zu Corona-Zeiten. Ne? Der Buff muss auf jeden Fall bis über die Nase gezogen sein und ganz eng bis runter an die Mütze ran, damit du gerade noch so einen Schlitz für die Augen hast. Brillen, wie viele jetzt rausgefunden haben, gehen halt auch nicht. Die beschlagen sofort. Das hat am Südpol noch den hinzugefügten Nachteil, dass die beschlagene Brille auch sofort gefriert. Und da hast du also auch gar keine Chance, dass das wieder irgendwann sich klärt von selber. Man erfährt trotzdem tolle Sachen. Also ich weiß, dass mich persönlich wahnsinnig fasziniert hat, wie unterschiedlich der Schnee bricht und was man da alles an Geräuschen hört, weil es natürlich eigentlich sehr, sehr leise ist auch da unten. Das sind Sachen, die ich so zu Hause nie wirklich wahrgenommen habe. Über die ich mich dann da vor Ort gefreut habe.
Ja, wirklich einzigartig. Katrin, was macht man denn da so in der Freizeit, wenn man eine hat am Südpol?
Also das war für mich ganz lustig. Die ganze Einstellungsphase, da wird man auf so Sachen halt auch schon vorbereitet. Die suchen ja aktiv Leute aus, die sozial sehr kompatibel sind, damit halt möglichst wenig Stress gibt, weil sie alle wissen, dass die Umgebung beziehungsweise nicht wirklich die Umgebung, aber einfach die Tatsache, dass du 9 Monate im Dunkeln eingesperrt bist, eher stressfördernd ist. Und die wissen auch, dass Langeweile so ein ganz, ganz schlimmer Faktor ist bei Stress. Und deswegen wird man vorher angehalten, such dir doch noch Hobbys, überleg dir, was du machen könntest und was bringst du für die Gemeinschaft mit. Und da hatte ich mir dann vorher Sachen überlebt, also ich wollte meinen Gitarrenunterricht also wieder aufleben lassen und ich habe einen Malkasten mitgebracht und ich habe mir Origami-Hefte gekauft und wollte einen Französischkurs anbieten und ich hatte Pläne noch und nöcher. Und was im Endeffekt dann passiert, ist dadurch, dass du 40 Leute hast, die sich alle dasselbe überlegt, also alle genau dieselben Gedanken gemacht haben, war bei uns zumindest das Angebot so groß, dass ich kaum hinterhergekommen bin. Ganz oben auf der Liste von Sachen, von denen ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass ich sie am Südpol je lernen würde, steht Einradfahren.
Einradfahren,
wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber es gibt tatsächlich 3 Einräder am Südpol und es gab jemanden, der Einrad fahren konnte.
Okay.
Und dann haben wir immer donnerstags um 7 haben wir uns getroffen und haben Einradfahren geübt. Und ich kann sogar mittlerweile Kurven.
Super. Ja gut, mit dem hätte ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber du hast recht, ich wollte es gerade erwähnen, dass natürlich diese Aspekte sind die, dass man ja nicht immer Stress mit zu viel Arbeitsaufwand oder Anfall Stress haben kann, sondern auch mit zu wenig natürlich Langeweile. Oder dieses, was du jetzt sagtest, dieses Eingesperrtsein. Also ich glaube, wenn man sich das jeden Tag wieder bewusst macht, ich könnte hier nicht weg, selbst wenn ich wollte. Oder das macht einen ja verrückt. Also war das irgendwann mal ein Thema für dich oder gar nicht?
Es war, also bei mir war es wirklich so, dadurch, dass wir auch einfach ein sehr engagiertes Jahr hatten, war das ganz, ganz selten so. Es war so, dass wir wirklich alle 3-4 Wochen ist einer hingegangen, beziehungsweise ja, alle 3-4 Wochen gab es irgendwelche besonderen Events. Wir haben eine Art Olympiade organisiert, wir haben einen Wellness-Tag gemacht, wo wir die Leute massiert haben. Und so Sachen sind immer mit 4-5 Wochen Vorlauf angekündigt worden. Das heißt, du hattest etwas, auf das du dich freuen konntest. Und wenn es noch so banal war, also wir hatten einen Kollegen aus Bayern, der hat Oktoberfest gemacht, aber der hat auch alle Jubeljahre, hat der uns Brezeln gebacken sonntags. Und wenn du wusstest, da kommt was, auf das du dich freuen, also was Besonderes, und das muss ja jetzt wirklich nicht so besonders sein, Brezel reicht, dann ist das schon was Positives und dann ist das schon was, was dich so am Laufen hält durch die Woche. Und ich weiß, es gab ein Zeitfenster, das waren 5 Wochen genau vor diesem Oktoberfest, wo gar nichts war. Und da war die Luft raus und da ist so viel auch einfach auseinandergefallen, wo die Leute auf einmal sagten, nee, ich will nicht mehr und ich brauche jetzt irgendwas, was nicht Routine ist. Also ich war auch so weit, ich wäre an jedem einzelnen Tag wäre ich ein Rad gefahren, außer donnerstags um 7. Es ging einfach nicht, weil es war so langweilig, in Anführungsstrichen, weil es das war, was ich das ganze Jahr über schon gemacht hatte, dass da ein Unwille auch einfach entstanden ist, den ich nicht überkommen konnte und wahrscheinlich auch gar nicht so richtig überkommen wollte.
Ja gut, ein kleiner Anreiz immer mal wieder, um dass da auch die grauen Zellen mal irgendwas haben und wie du sagst, ich glaube, man braucht irgendwas, um daran festzuhalten auch.
Und ich denke, das, was mir Südpol gezeigt hat, ist, es muss halt echt nichts Großes sein. Es reicht, wenn ich in 3 Wochen mit Freunden grille und wenn ich dann in 6 Wochen einmal wandern gehe oder sowas. Es muss nicht, ne, der Luxus-All-Inclusive-Urlaub sein, sondern wirklich sowas Kleines.
Ist es auch das, was du jetzt quasi dann mitgenommen hast als Erkenntnis für das normale Leben dann wieder, oder?
Ja, also ich habe so ein paar Sachen mitgenommen. Eine der Sachen, die einem am Südpol, vor dem Südpol immer wieder erzählt werden, die ich mir damals nicht so richtig vorstellen konnte, ist, war, dass du fängst an, dich wirklich über Kleinigkeiten aufzuregen. Und ich denke, das ist jetzt mit Corona auch wieder ganz akut. Leuten haben mir gesagt, wenn du mit dem Typen 3 Monate zusammen gewohnt hast und mit dem Typen 3 Monate lang Mittag, Abends und Frühstück gegessen hast, dann kannst du nicht mehr ab, wie der den Löffel hält. Und ich dachte, warum soll es mich aufregen, wie der den Löffel hält? Das ist sowas von weit weg. Ich bin nicht der Typ. Ich bin jemand, der ist ganz entspannt. Ich mache das nicht. Und irgendwann im Juli kam ein Kollege zu mir und sagte, er kann nicht mehr. Er will nie wieder mit dem Typ zusammen am Tisch sitzen. Ich sage, warum denn? Und er sagte zu mir, hast du gesehen, wie er kaut? Und ich hatte, es war mir nie aufgefallen, aber an dem Abend habe ich natürlich hingeguckt und da war es durch. Ne? Ich wollte auch nicht mehr mit dem zusammen essen, weil ich mir das nicht angucken konnte, wie der kaute. Und es war wirklich so, dass dich so Kleinigkeiten auf die Palme bringen. Und das Schöne, und das hat sich dann auch als Barbe herausgestellt, das Schöne ist, in demselben Zug, wie sie dir diese Löffelgeschichte erzählen, sagen sie dir auch, du hast diesen Menschen, du kannst den nicht mehr sehen. Und das hält genau an 2 Minuten, bis du in Neuseeland gelandet bist. Und dann stellst du fest, das war alles vollkommen übertrieben. Das war die Situation, die dich da reizbar gemacht hat. Und eigentlich seid ihr die besten Freunde. Und so war es dann auch. Also ich bin vom Südpol weg und habe gedacht, es gibt so ein paar Kandidaten, mit denen will ich nie wieder reden. Nie wieder. Und mit relativ vielen von denen habe ich dann jetzt doch regelmäßig Kontakt, weil es war einfach nicht so schlimm, wie ich das in dem Augenblick wahrgenommen habe. Und das lohnt sich dann auch nochmal drüber nachzudenken.
Und ja, und mit Abstand fällt es einem ja dann auch leichter, ne?
Genau, und man muss dann auch gar nicht den Fehler bei sich suchen. Ich denke, der Fehler ist halt die Situation und es war halt einfach so, du konntest den Typen in dem Augenblick nicht ausstehen, aber du kannst auch jetzt trotzdem nochmal gucken, ob es sich nicht geändert hat. Also, so, ja, das ist alles im Fluss, sagen wir es mal so. Das ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Ob ich dich jetzt liebe oder dich hasse, das ist im Fluss und in 2 Wochen gucken wir nochmal und wenn die Gefühle dann dieselben sind, dann hängt vielleicht was dran.
Ja, das finde ich jetzt ein tolles, ist ja eigentlich schon ein Schlusswort jetzt, ein tolles, um was man mit rausnehmen kann. Genau, das ist alles nicht fix und es können sich Dinge ändern. Man muss es nur wollen und wenn man seine Einstellung, seine Sichtweise ändert, dann ist auch auf einmal alles nicht mehr so schlimm. Ne? Gibt es trotzdem noch was, Katrin, was du uns unbedingt mitgeben möchtest?
Ja, also ganz, ganz krass finde ich, ist die Einstellung dazu. Also ich hatte das Glück, dass mir das schon vor dem Südpol aufgefallen ist. Es ist ganz selten wirklich so, dass man muss. Es ist ganz häufig so, dass man die Alternative kategorisch ausschließt. Und dann bleibt eine Option übrig und das ist ein Muss. Und dann will man das nicht, weil gezwungen werden ist immer scheiße. Und ich denke, da lohnt es sich dann auch nochmal drüber nachzugucken. Ja, ich war natürlich eingesperrt am Südpol, aber ich hätte trotzdem jeden Tag rauslaufen können ins Eis und erfrieren können. Da hätte mich keiner von abgehalten. Wollte ich nicht. War für mich kategorisch rausgeschlossen.
Ja.
Und die Tatsache dann festzustellen, naja, ich hätte die Alternative, ich will sie nicht wahrnehmen, hat mir einfach auch die Macht wiedergegeben. Also es war meine Entscheidungsmacht, die dann gesagt hat, ja, dann mache ich hier weiter. Und damit hat man einfach selber viel mehr Bestimmung über sein Leben und das macht einen, finde ich, automatisch auch gleich viel glücklicher. Muss nicht immer gleich ganz so rabiat sein. Also ich möchte jetzt hier keinen raten, raus in die Kälte zu wandern, aber es lohnt sich mal drüber nachzudenken, ob man gewisse Alternativen nicht einfach ausgeschlossen hat und sich deswegen in die Enge getrieben fühlt.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich hätte es nicht besser sagen können, Katrin. Genau, die Überlegung, was man nicht alles selber eigentlich unter Kontrolle hat oder hätte, wenn man was machen würde. Da kommt wieder mein Zauberwort mit ins Spiel und das heißt tun. Und dann kann man schon relativ viel bewegen und wirklich was an der Situation verändern. Katrin, wir können noch ewig miteinander weiter sprechen. Aber ich glaube, unsere Zeit ist schon um und ja, vielleicht treffen wir uns ja auch irgendwann nochmal wieder. Ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bedanken, dass du hier warst und uns diese spannenden Geschichten vom Südpol erzählt hast. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen. Hat mich total gefreut, bei dir dabei sein zu dürfen.
Gerne. Alles Gute, Katrin. Bis bald.
Jo, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
So, und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Und zwar war dieses Interview jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich werde mir tatsächlich jetzt im Juli auch ein kleines Päuschen gönnen und auch ein klein wenig Urlaub. Das heißt, im Juli jetzt wird es keine neue Podcast-Folge geben. Wenn dir dann doch was fehlen sollte, dann kannst du ja mal schauen in der Übersicht. Die gibt es auf meiner Homepage unter der Rubrik Podcast, was es bisher für interessante Folgen gab. Oder vielleicht hast du sie auch abonniert. Dann kannst mal kramen in den bisherigen Folgen, was es so Interessantes gab. Die nächste neue Podcast-Folge wird es dann geben am Mittwoch, den 5. August. Und ich werde natürlich aber in der Zwischenzeit nicht untätig sein und nicht ständig im Urlaub sein. Das ist ja auch klar. Ich werde ab 15. Juli die Anmeldemöglichkeit einrichten auf meiner Homepage zur Anmeldung für den Online-Kurs, den ich nochmal starte am 1. September. Das hast du vielleicht schon mitbekommen, der Online-Kurs in 3 Schritten zur Gelassenheit. Also alle Infos und die Anmeldemöglichkeit, wie gesagt, ab 15.07. auf meiner Homepage. Der Link ist in den Shownotes. Und ich werde auch im Juli jetzt noch ein kleines Seminar machen. Auch da findest du alle Infos auf meiner Homepage. Und dann noch der kleine Hinweis für mein Gratis-Workbook. Wenn du dir das noch nicht geholt hast, dann empfehle ich dir das. Denn da gibt es hilfreiche Tipps, wie du dich aus der Wut- und Ärgerfalle befreien kannst. So, das war's aber dann für heute. Wenn dich das noch mehr interessiert, dann bleib einfach dran und abonniere meinen Kanal. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Anregungen, Themen, Vorschläge oder Kommentare. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst, denn das Leben kann so schön sein ohne Stress. Musik